Guten Morgen. Wir sind heute hier zusammengekommen, um daran zu gedenken, dass Jesus Christus ans Kreuz ging, um zu erlösen und zu retten. Erlösen vor der Sünde, vor dem ewigen Tod, vor der Hölle und vor dem Teufel. Und erretten, damit wir nicht verloren gehen. Und wenn es etwas in der Menschheitsgeschichte gibt, dann ist es dieser größte Liebesbeweis, den Jesus am Kreuz von Golgatha getan hat. Wir haben es da drüben stehen, was die Motivation war, von Gott das zu tun, nämlich, dass er seine Liebe gezeigt hat und seinen einzigen Sohn dafür gab, damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und es ist eine Frage des Glaubens. Es ist eine Frage des Vertrauens, auf was setze ich. Und Jesus wusste, wenn er das nicht tut, gehen die Menschen für die Ewigkeit verloren. Ja, es gibt eine Hölle, ich weiß, es klingt abstrakt, aber wenn ich in diese Welt so schaue, fällt es mir nicht so schwer, an so etwas zu glauben wie die Hölle. Wenn ich daran denke, wie Menschen hier schon miteinander umgehen, warum sollte es dann an einem anderen Platz in der Ewigkeit anders sein? Aber jetzt habe ich mir mal die Frage gestellt, wie geht man dann in sowas hinein als Jesus Christus? Wie geht man in so eine Nacht hinein, wo man weiß, was ganz genau kommt? Wir sind ja oft verunsichert oder haben Angst, weil wir nicht wissen, was genau kommt. Wir wissen nicht, wie das Gespräch verläuft, vielleicht mit dem Arzt. Wir wissen nicht, wie mit dem Arbeitgeber mit mir umgegangen wird. Wir wissen es oft nicht. Jesus wusste, was kam und wie gehe ich damit um? Und Jesus ist unser Vorbild im Glauben, im Leben. Und Jesus ist auch der, der in uns Gestalt gewinnen soll, den wir uns ja laut der Bibel auch anziehen sollen, mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seiner Barmherzigkeit. Und ich möchte heute mit euch mal reinschauen, wie Jesus in diese Nacht ging, wo er wusste, es kommt ein absolut unfairer Prozess. Wir können es ja nachlesen. Es wurden alle jüdischen Prozessordnungen über den Haufen geworfen. Es wurden weder Zeugen der Verteidigung noch sonst irgendwas gehört. Er hat fast geschwiegen, einmal weist er darauf hin, dann schlägt man ihm ins Gesicht, was man im Orient absolut nicht machen sollte. Das Gesicht ist unantastbar. Dann wird er geschlagen, überliefert, verraten, vorher noch von einem Freund mit einem Kuss. Mit einem Kuss verrätst du mich? Wie schlimm kann das noch kommen? Und dann wird er gezüchtigt. Die Römer haben ja gern auch die Leute totgeprügelt bei der Gelegenheit. Da gab es keine Grenzen. Und dann natürlich das Kreuz und der Tod. Wie geht man in sowas hinein? Wir können zumindest eins feststellen, wenn wir in Matthäus 26 schauen, was die Einleitung ist. Da kommen wir am Ende der Predigt auch nochmal drauf zu, weil da es ums Abendmahl geht. Dass Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert hat und etwas eingesetzt hat. Matthäus 26, Vers 26. Den Text werde ich am Ende nochmal vorlesen. Und dann gibt er in Vers 29 und 30 einen kleinen Ausblick. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, in dem Reich meines Vaters. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Er geht in diese Nacht, auch hier nochmal am Passafest in die Nacht zu gehen, das machte man nicht, weil das war der Zeitpunkt der Finsternis. Man denkt drum, wie das im Passafest beim ersten war in Ägypten. Und er geht in diese Dunkelheit, in diese Finsternis und wir lesen es hier mit einem Loblied. Und das Schöne ist, wir können sogar sagen, welches Loblied er gesungen hat. Denn in dieser Nacht beim Passafest werden die Psalme 113 bis 118 gesungen, Hallel, Lobpreis. Und Psalm 118 ist der letzte. Und genau um diesen Psalm 118 geht es heute mit der Perspektive, dass Jesus das gesungen hat, als er in diese Nacht hinausging, in diese Finsternis. Aber, das wollen wir auch nicht für uns behalten, auch am Ende gesiegt hat. Und ich möchte euch vorlesen, Psalm 118. Preist den Herrn, denn er ist gut. Denn seine Gnade währt ewig. Er sage Israel, ja, seine Gnade währt ewig. Er sage das Haus Aaron, ja, seine Gnade währt ewig. Es sagen, die den Herrn fürchten, ja, seine Gnade währt ewig. Aus der Bedrängnis rief ich zu Jahwe, Jahwe antwortete mir in der Weite. Der Herr ist für mich, ich werde mich nicht fürchten. Was könnte ein Mensch mir tun? Der Herr ist für mich unter denen, die mir helfen. Ich werde herabsehen auf meine Hasser. Es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als sich auf Menschen zu verlassen. Es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als sich auf Edle zu verlassen. Alle Nationen haben mich umringt. Im Namen des Herrn, ja, ich wehrte sie ab. Sie hatten mich umringt, ja, mich eingeschlossen. Im Namen des Herrn, ja, ich wehrte sie ab. Sie hatten mich umringt wie Bienen. Sie sind erloschen wie Dornfeuer. Im Namen des Herrn, ja, ich wehrte sie ab. Hart hat man mich gestoßen, um mich zu Fall zu bringen. Aber der Herr hat mir geholfen. Meine Stärke und mein Gesang ist Jahwe. Er ist mir zur Rettung geworden. Klang von Jubel und Heil ist in den Zelten des Gerechten. Die Rechte des Herrn tut Gewaltiges. Die Rechte des Herrn ist erhoben, die Rechte des Herrn tut Gewaltiges. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten Jahwes erzählen. Hart hat mich Jahwe gezüchtigt, aber den Tod hat er mich nicht übergeben. Öffne mir die Tore der Gerechtigkeit. Ich will durch sie eingehen, Jahwe will ich preisen. Das ist das Tor des Herrn. Gerechte ziehen hier ein. Ich will dich preisen, denn du hast mich erhört und bist mir zur Rettung geworden. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist dies geschehen. Es ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Seien wir fröhlich und freuen wir uns in ihm. Aber Herr, hilf doch. Ach Herr, gib doch Gelingen. Gesegnet der kommt im Namen des Herrn. Vom Haus des Herrn aus haben wir euch gesegnet. Der Herr ist Gott. Er hat uns Licht gegeben. Binde das Festopfer mit Stricken bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott. Ich will dich preisen. Mein Gott, ich will dich erheben. Preis den Herrn, denn er ist gut. Ja, seine Gnade währt ewig. Das hat Jesus gesungen, bevor er in diese Nacht hinausging. Das ist das letzte Lied in diesem Lobpreistext Hallel, was man singt am Passafest. Und das Erste, was wir festhalten können, preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Jesus geht in diese Nacht, weil er eins weiß, ich werde geliebt. Ich bin geliebt. Das, was wir hier in Gnade übersetzt haben, heißt im Hebräischen Chassed. Wir hatten das immer wieder. Das ist eigentlich auch ein Bestandteil der Liebe Gottes. Es bedeutet nämlich eine loyale, unerschütterliche, treue Liebe und betont die Vorstellung der Zusammenarbeit derer, die in der Liebesbeziehung stehen. Also, dass diese Agape-Liebe, die wir oft im Neuen Testament haben, eigentlich fast nur, dass das eine Erfindung des Neuen Testaments wäre und völlig neu, das stimmt nicht. Das wird hier im Hebräischen mit Gnade übersetzt, aber Chesed ist diese unerschütterliche Liebe zu dem, der sie empfangen möchte. Und Jesus weiß, er ist geliebt. Er geht in diese Nacht voll Verrat, Schmerz und Ungerechtigkeit. Und am Ende steht ja das Leiden, der Tod, weil er weiß, ich bin geliebt. Ich stehe in einer Liebesbeziehung. Gnade und Liebe. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, wenn wir auch dran denken, was Jesus in dieser Nacht, in dieser Zeit erlebt hat. Und vielleicht geht es dir ja ähnlich. Aber kennst du Gott, wie sehr er eigentlich liebt? Weißt du eigentlich, was da passiert ist und wie tief diese Liebe Gottes geht? Seinen einzigen Sohn hat er gegeben. Ich weiß, ich habe es schon mal gesagt, ich habe 3 Söhne, aber wenn zu mir jemand käme und säge, gib doch einen Sohn her, damit wir die Welt retten können, würde ich sagen, nö, mache ich nicht. Ist mir wurscht, rette dich selber. So ist Gott nicht. Er gibt sein Kind im Leiden. Ich fand es ja mal spannend, bei den Fackelträgern kam ein Konfirmand zu mir und hat gesagt, Marcel, Jesus wusste doch oder Gott wusste doch, wie das ausgeht. Das geht ja gut aus. Ne? Dann ist es doch nicht so schlimm. Dann habe ich gesagt, pass auf, warte mal, bis du Kinder hast und wenn die leiden, da leidest du mit. Egal, wie du weißt, wie es ausgeht. Und es war trotzdem mit Leid verbunden, auch wenn Gott seinen Heilsplan hatte, auch wenn er wusste, wo es hinführt. Es war damit verbunden. Aber das finde ich so schön. Gott liebt dich und er liebte Jesus und Gott liebt dich, egal wie die Umstände sind. Vielleicht geht es dir gerade ich sage es vorsichtig, ähnlich. Vielleicht bist du gerade auch in herausfordernden Situationen. Ne? Du weißt nicht, was kommt, die Zukunft bringt, du bist unsicher. Vielleicht gibt es ja noch ein schwieriges Gespräch mit dem Arzt. Dann sind dann Ängste und Sorgen, wenn wir in die Welt schauen. Aber wir können in diesen Umständen sein, weil wir wissen, wir haben in und mit Jesus Christus einen guten Hirten, der sich nicht geschont hat und alles auf sich genommen hat, damit du mit ihm leben kannst. In Johannes 10 sagt Jesus, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist die Wirklichkeit des Glaubens und das ist die Liebe Gottes und das sagt er zu. Jesus weiß, ich kann dorthin gehen, ich kann dort hineingehen, denn ich werde geliebt vom Vater. Hast du dir schon bewusst gemacht, dass du geliebt bist? Dass du in jeder Situation sein kannst, weil du von Gott geliebt bist? Das heißt nicht, dass immer alles einfach ist, war es ja für Jesus auch nicht, sondern es heißt, dass Gott da ist. Oder wie es mein Jesaja sagt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und das sagt Gott zu seinem untreuen Volk. Aber das ist die Liebe Gottes, wo er sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, ich weiß, wer du wirklich bist und liebe dich. Das heißt nicht, dass ich alles super finde, was du machst. Wir kennen das Thema Sünde, weil dafür ging ja Jesus auch ans Kreuz. Aber ich liebe dich und ich sehe dich. Und das ist diese Gnade Chesed, diese unerschütterliche Liebe, die uns Gott entgegenbringt. Jesus geht in diese Nacht, weil er weiß, Gott liebt mich. Und ich bin im Plan Gottes, wir werden es gleich noch schauen. Denn dann sagt er auch, und diesen Vers habe ich schon öfters in Predigten zitiert, aus der Bedrängnis rief ich zu Jahwe, Jahwe antwortete mir in der Weite. Aus der Bedrängnis, wir können es im Hebräischen auch übersetzen, aus der Angst, aus der Not, aus der Sorgen, aus dem, was mich umklammert hält. Und ich glaube, das kennen wir. Vielleicht auch diesen Hilferuf, ne? Ich rief. Und das ist wirklich ein Hilferuf. Das ist nicht so ein, hallo, ich habe Not, sondern das ist pure Verzweiflung. Ich rufe in meiner Not zu Gott, in meiner Bedrängnis, in meiner Enge. Ich finde es ein schöner Begriff, auch diese Enge, die wir oft haben in diesem Moment, weil wir nicht drüber hinaussehen, über die Sorge, über die Angst, weil wir nicht drüber hinaussehen, wie geht das jetzt weiter. Und dann gibt dieser Psalm aber eine Antwort und Jahwe antwortete mir in der Weite. Was ist die Weite? Es ist Gottes Wort. Wir, die glauben an Jesus Christus, sind eingebettet in eine Heilsgeschichte und eingebettet in dieser Weite. Die Weite beginnt damals mit dem Kreuz für uns. Da ist Jesus für uns gestorben. Die Weite ging dann weiter, als wir gläubig wurden. Da kam nämlich Jesus in unser Leben und wir haben ein neues Leben. Wir sind eine neue Schöpfung, beschreibt der 2. Korintherbrief. Und dann ist diese andere Weite, die wir haben, in der wir eingebettet sind, mit der Gott uns antwortet, auch aus unserer Not, nämlich die Ewigkeit, die da dasteht, wo er sagt, das Beste kommt zum Schluss. Das ist die Weite, die Gott geschaffen hat. Und stell diesen Bedrängnissen und Zweifeln eins gegenüber, wie Jesus das oft auch getan hat, es steht geschrieben. Ich habe Angst, fürchte dich nicht. Ich habe keine Perspektive. Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende und wenn du glaubst, bist du gerettet. Oder wie es im Psalm 55 steht, wirf auf den Herrn deine Last und er wird dich halten. Er wird nimmermehr zulassen, dass der Gerechte wankt. Er hält dich, wenn alles auseinanderdriftet. Und wir dürfen das erkennen im Wort Gottes. Ja, auch das Wort Gottes ist erstmal der Glaube. Ich glaube daran, ich vertraue, dass das Wahrheit ist. Ich weiß, es gibt viele Stimmen, die das nicht so sehen. Ich war erst vor kurzem wieder im Kaufland und da gibt es unzählige Magazine, die mir erklären, wie dumm mein Glaube ist. Mit wunderbar provokativen, blasphemischen Covers. Und die sind alle wissenschaftlich aufgezogen. Es ist ja nicht so, dass steht, du bist doof, sondern das ist wissenschaftlich belegt. Oder wie es in der Überschrift heißt, wie war es denn wirklich mit dem Kreuzestod von Jesus? Ach toll, sie haben einen Augenzeugen gefunden. Finde ich top. Es ist ein Glaube daran, dass einer am Ende immer recht hat, nämlich Gott selber. Und es ist der Glaube daran, dass Gottes Wort sich erfüllt und dass diese Liebe erfahrbar ist. Und das ist das, worauf wir gerade hier eigentlich einen Blick werfen, nämlich auf die Liebe Gottes am Kreuz. Und dann, ne, aus der Bedrängnis rief ich, und der Herr ist für mich, ich werde mich nicht fürchten. Was könnte ein Mensch mir tun? Es gibt ein Wort, das ich nicht mag in Diskussion, trotzdem. Das ist manchmal so, man hat seine Argumente, man tauscht sich aus und dann kommt irgendjemand, trotzdem machen wir das so. Trotzdem ist mir das egal. Ich mag das überhaupt nicht. Meine Kinder können das sehr gut und meistens bin ich chancenlos, argumentativ vielleicht auch. Aber es gibt dieses trotzdem im positiven Sinne des Glaubens. Es spricht alles dagegen, dass du geliebt bist. Es spricht alles dagegen, dass das gut ausgeht. Es spricht alles dagegen, dass es vielleicht manchmal wahr ist, dass diese Angst nicht berechtigt wäre. Und dann gibt es dieses Trotzdem des Glaubens. Wenn alles dagegen spricht, sage ich, der Herr ist für mich. Oder wie es Paulus im Römerbrief schreibt, wer könnte gegen mich sein? Wer hat denn da eine Chance? Das ist die Erkenntnis. Und vielleicht ist es oft auch so, dass wir sagen, es spricht alles dagegen. Dann kommen diese Fragen auf, warum ist das alles so? Weshalb, warum, wieso, warum bin ich in dieser Situation? Die Frage war ja für Jesus vielleicht auch berechtigt. Natürlich war da der Heilsplan Gottes, aber er musste ja im Garten Gethsemane noch drum ringen. Blutgeschwitzt, glaube ich, dass das war. Vor purer Angst. Das ist medizinisch möglich, habe ich mir sagen lassen. Und dreimal hat er gebetet, lass diesen Kelch, das war nach dem Passafest, der Kelch des Zorns an mir vorübergehen. Es war dieses Ringen, wieso, warum, weshalb. Und vielleicht haben wir es auch. Ich glaube, dass wir oft diese Fragen stellen, vor allem auch an Gott. Gerade in der Not, in der Bedrängnis. Aber ich glaube, dass Gott uns genug Antworten hier in der Bibel gibt. Warum, wieso, weshalb. Und ich glaube, dass Gott mir durchaus auch meine Antwort genehmigen könnte, wo ich vielleicht genau verstehen würde, die Zusammenhänge, die Puzzleteile, die sich zusammenfügen, heilsgeschichtlich, was sich in der Welt noch tun wird, durch mein persönliches Leid vielleicht ausgelöst. Aber ich glaube nicht, dass ich irgendwo eine Antwort bekommen würde, die mich zufrieden machen würde. Sondern meine Antworten stehen in Gottes Wort. Ich bin bei dir. Ich weiß. Und ich liebe dich. Und auch das zu wissen, Gott hat das letzte Wort in aller Not, Bedrängnis, Angst, Tod und Leid. Und wenn wir was im Alten Testament haben, ist es, dass es das angekündigt war. Jonas hat es vorgelesen in Jesaja. Es ist keine Überraschung gewesen für die Menschen. Und dann dieses auch, verlass dich nicht auf Menschen. Es ist besser, sich bei den Menschen zu bergen, als sich auf Menschen zu verlassen. Es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als sich auf Edle, also damals Aristokratie, die Adligen zu verlassen. Und dann verlass dich nicht auf Menschen, sondern auf Gott. Das ist das, was weiß Jesus, als er in diese Nacht geht, was er dann später ganz genau weiß. Einer verrät ihn, die anderen hauen ab. Petrus geht noch ein bisschen mit, verrät ihn. Und ich glaube, dass Petrus beim dritten Mal, da flucht er ja, dass er Jesus verflucht. Das ist sprachlich nicht ganz klar, was er da sagt, wen er da verflucht, ob er sich verflucht oder Jesus verflucht, um zu zeigen, dass er nicht dazugehört. Und dann passiert ja was Spannendes. Jesus schaut ihn an und er weinte bitterlich. Das ist die Erfahrung, die Jesus macht. Ich kann mich nicht auf Menschen verlassen und ich möchte mich auch nicht auf Menschen verlassen, ich möchte mich allein auf Gott verlassen. Weil Gott ist es, der da ist. Gott ist der, der mich liebt. Und dann haben wir so schöne Bilder. Sie hatten mich umringt wie Bienen. Wer das schon mal erlebt hat, so ein Bienenschwarm, der um einen ringt, vielleicht auch mit der Aussicht auf gestochen zu werden, das ist nicht schön. Ich spreche nur die Imker hier an. Die wissen das vielleicht besser als ich. Aber das ist schon, die sind ja überall. Und abwehren ist kaum möglich. Man hat kaum eine Chance. Man erwischt vielleicht einen, aber das sind dann noch knapp 1 Million. Und das ist dieser Punkt, wo er sagt, so war das für mich, diese Bedrängnis. Also ich wurde dieser Bedrängnis nicht Herr. Es war einfach immer mehr. Ich kam vielleicht mit einer Sache klar, mit so einem Bienchen konnte ich ausschalten. Lass es 2 sein mit einer guten Klatsche. Aber es waren zu viele. Und irgendwie hat man das Gefühl, man hat nichts erreicht, wenn man eine Sorge oder ein Problem unter die Füße bekommen hat. Das kennt man vielleicht auch. Man ist vielleicht nur noch im Notfallmodus und versucht, alles so weit zu kitten, dass es einigermaßen läuft. Und dann, wenn man ein Problem gelöst hat, kommt das nächste dazu und das nächste und die nächste Sorge und die nächste Angst. Und dann, ja, im Namen des Herrn, ja, ich werte sie ab, im Namen des Herrn. Ich finde es so spannend, diese Feinde hier, das ist so frustrierend, aber er wehrt sie ab. Die Frage ist, wie wehrt man eigentlich solche Ereignisse ab? Das Wort gibt uns da auch ganz klar Aussicht, indem wir nämlich bei Jesus bleiben. Wir bleiben in den Geboten, wir bleiben bei ihm, wir halten an ihm fest. Das ist das, wie wir gegen diese Dinge vorgehen können. Und Jesus hatte trotz des Leides, und ihr kennt diese Geschichte, 12 Legionen Engel standen ja bereit, ihn da rauszuholen. Er hätte es ja jederzeit beenden können. Jesus blieb am Wort Gottes und hat gesagt, ich mache das, was er gesagt hat, weil ich weiß, trotz des Leides, trotz der Erniedrigung und trotz dem Furchtbaren, was da passiert, es ist richtig, dass ich hier bin. Ich bleibe unter der Last. Das nennt die Bibel oft auch Ausharren oder geduldig sein. Opemone, trotz aller Widrigkeiten zu wachsen, das kommt eigentlich aus der Gärtnerei. Ich bleibe trotz der Umstände, dass es gar keine Voraussetzung gibt, irgendwas Gutes passieren könnte, bleibe ich beim Herrn und ich halte mich an seine Gebote. Und wenn du etwas wirklich gerne machst, nämlich den Teufel und die Welt zu frustrieren, bleib bei Jesus und seinen Geboten. Bleib in der Liebe, bleib in der Gnade, bleib in der Barmherzigkeit. Es wird nichts mehr Frustrierendes geben. Denn die Welt lacht, wenn du zornig wirst, wenn du ausflippst. Ja, ja, ihr seid auch nicht besser. Sie warten ja darauf, dass du zu Fall kommst. Und der Teufel liebt es, wenn du zu Fall kommst. Das heißt nicht, dass es nicht passiert. Aber es heißt, wir wollen uns an die Gebote halten in diesen schwierigen Zeiten. Und wenn es wirklich nicht gut läuft, wollen wir um Vergebung bitten, weil Jesus weiß das und kennt uns. Er bleibt treu und hält sich an Gottes Aussicht und Verheißung. Weil er auch weiß, dass Gott ihm zusagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, sodass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was soll mir ein Mensch tun? Der Herr ist mein Helfer. Und dann Klang vom Jubel und Heil ist in den Zelten der Gerechte. Die Rechte des Herrn tut Gewaltiges. Das ist der Ausblick, wenn wir mit Gott gehen. Die Rechte des Herrn ist erhoben. Die Rechte des Herrn tut Gewaltiges. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten Jahwes erzählen. Jesus ist gestorben, dieser erste Tod, den wir alle erleben werden. Aber hier geht es um diese Perspektive. Ewiger Tod, ewige Trennung von Gott. Das ist es, warum Jesus in diese Welt kam, weil er das nicht wollte. Und jeder, der das glaubt, jeder, der das im Glauben annimmt, der kommt nicht in die Hölle, in das ewige Feuer der Verdammnis, sondern ist gerettet in der Ewigkeit. Und da werden alle Tränen abgewischt, es wird kein Leid mehr sein und kein Geschrei. Das ist der Ausblick in die Ewigkeit. Dieser zweite Tod blüht nicht. Und das ist so eine unglaubliche Hoffnung, die wir in uns tragen, die wir haben dürfen. Das ist das, was ich meinte mit der Weite der Perspektive. Das steht noch aus, aber es geht gut aus. Der letzte Tod, der ewige, wird nicht eintreten. Und Karfreitag, so wie es aussah, wo Jesus dann ans Kreuz ging, wo er noch am Ende verspottet ist, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, ist ja das gleiche Vokabular, was der Teufel hat. Ne? Wenn du wirklich, das war auch vom Teufel nochmal, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, steig doch herab, zeig uns doch, wer du bist. Und das sah ja alles nach einer Niederlage aus, aber es war der Anfang des neuen Bundes, in dem wir heute leben dürfen. Und wir haben es vorher gelesen, als Jesus ruft im Johannes, es ist vollbracht, oder im Griechischen, es ist bezahlt. Ich habe es bezahlt, deine und meine Schuld. Und dann ist es dieses, ne, hart hat man mich gezüchtigt, aber dem Tod hat er mich nicht übergeben. Er weiß natürlich genau, warum er hier ist. Und es ist manchmal hart und wir werden geschlagen und wir werden getreten. Zumindest fühlt sich das so an in dieser Welt und das kennen wir auch. Das können manchmal Worte sein. Oh ja, die können uns hart treffen. Worte, wo man alles, was du und wer du bist, in Frage stellt. Aber öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit, ich will durch sie hindurchgehen, Jahwe, ich will dich preisen, ich will preisen. Jesus hat das gesungen, bevor er in diese Nacht ging, aber er hatte auch eine Entscheidung getroffen, was nochmal kommt, ich will dich preisen. Und das hat Jesus getan. Vielleicht hat er es nicht gesungen. Ich weiß nicht, ob er Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen, das hat er ja auch am Kreuz, ob er es gesagt hat. Oder vielleicht so mit letzter Kraft gesungen hat, weil eigentlich ist das ein Lied gewesen. Aber er hat gesagt, ich will dich preisen. Und wie hat er das gemacht? Mit seinem Leben, mit seinem Gehorsam. Mit dem, ich mache das jetzt. Weil ich weiß, dass mein Gott da ist. Weil ich weiß, er will retten. Und vielleicht ist es auch die Frage an uns, wie können wir Gott mit unserem Leben preisen? Es fängt erstmal an mit Vertrauen und Beziehung. Es fängt dran, seine ganze Hoffnung auf Gott auch zu setzen und zu sagen, ja, dir ist nichts unmöglich. Und nochmal, wenn das Kreuz uns etwas bewiesen hat, dann ist es, Gott nichts unmöglich ist. Dass dieses Kreuz, was die grausamste Tötungsart war, zur Zeit der Römer zum Zeichen des Sieges heute wird, nämlich über Sünde, Tod und Teufel und steht für Liebe, Hoffnung und Glaube. Das ist das Kreuz. Und dann der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und da kriegt Jesus, den Vers hat er ja oft zitiert, auch in Auseinandersetzung mit den Pharisäern, da kriegt er einen Einblick, sagt er, das, was hier heute passiert, so furchtbar wie es ist, den auch viele verworfen haben, die Bauleute, wo sie gesagt haben, wir wollen das nicht glauben. Und es war eine Entscheidung, es war nicht, dass sie nicht gesehen hätten, wer er ist, sie wollten es nicht. Sie wollten ihn nicht erkennen, sagt er, ist zum Eckstein geworden. Und genau auf diesem Eckstein dürfen wir, die glauben, leben. Mit dieser Perspektive, mit dem Baustein der Gemeinde, mit dem, dass wir gemeinsam hier leben und dienen dürfen, das weitergeben dürfen über diese Hoffnung, die ist. Und wenn alles furchtbar aussieht und furchtbar ist, und vielleicht ist es gerade so in deinem Leben, oder wenn wir in die Welt schauen und denken, das wird nicht besser, dann ist das nämlich diese Hoffnung, dass wir diesen Eckstein haben, auf den wir bauen können. Ein Fundament, das unverrückbar ist in der Geschichte. Und Jesus hat diese Geschichte verändert. Er hat nämlich aus dieser Geschichte eine Heilsgeschichte gemacht, wo er sagt, egal was sie tun, wir haben diese Perspektive. Und vielleicht ist es bei dir oft auch so, dass du denkst, Jesus schläft oder es kümmert ihn nicht. Haben wir ja dann auch in Markus 4, wo Jesus in diesem Sturm schläft. Dann kommen die Jünger und ich finde es so schön, kümmert es dich denn nicht, dass wir ums Leben kommen? Und vielleicht ist es gerade deine gläubige Situation. Dich kümmert es gar nicht. Ich bete, ich mache, ich tue, ich schwimme, ich rudere, ich kämpfe. Aber dann zu wissen, der Herr ist dies geschehen, es ist ein Wunder vor unseren Augen. Nämlich das, was wir im Sturm sehen dürfen, ist das Kreuz. Ich sehe das Kreuz. Dieses Wunder der Geschichte, was Gott getan hat. Und darum machen wir heute Abend ja auch diesen Lobpreisabend mit der Möglichkeit, Zeugnis zu geben. Und wisst ihr was, ihr müsst jetzt nicht irgendwas Neues entdecken, sondern vielleicht mal wieder zu dieser ursprünglichen Beziehung zurück. Wie habe ich Jesus kennengelernt? Wie war das für mich, als ich das erste Mal bewusst das Kreuz gesehen habe, als das, was es ist? Nicht nur Zierde als Schmuck oder irgendwo auf einer Kirche oder in der Kirche, sondern als ich erkannt habe, ja, das ist ja der Liebesbeweis zu mir. Ich sehe das Kreuz und ich verstehe, dass ich geliebt, gerettet und erlöst bin. Und das ist der Eckstein. Und dann kommt dieses Wunderbare, dass dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Seien wir fröhlich und freuen wir uns in ihm. Also ich glaube, dass man das schon mit so einem leichten Schlucken singen kann, wo Jesus vielleicht auch in diese Nacht geht und dann soll er singen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, seien wir fröhlich und freuen wir uns in ihm. Ja, wie ist denn sowas möglich, wenn du weißt, da besteht sowas vor ihm? Weil er die Perspektive hat, die Weite des Wortes, weil er weiß, da will ich hin, ich habe das Ziel vor Augen. Und jetzt auch für uns als Gläubige, wenn wir eben nicht mehr sehen können, dann haben wir vielleicht auch Jesus aus dem Blick verloren. Was ist das Ziel unseres Lebens? Was ist der Anfang und Vollender unseres Glaubens? Wer ist der, der am Ende auf uns wartet? Es ist Jesus Christus, dieser Ausblick. Und er ist der einzige Retter, egal was andere sagen. Er ist der einzige Erlöser, der das tun und machen kann. Und das Schöne ist, tun wird, weil er es gesagt hat. Und vielleicht ist es mal bewusst, heute ist dieser Tag, heute, hier und jetzt. Und die Frage, bist du sein Kind? Und nochmal, du brauchst immer nur Kind sein. Du musst nie Meister, Experte oder Theologe, oh nein, sondern einfach nur Kind. Und diese Weite, und das finde ich so schön bei dem Blick auf Kind, was macht denn Gott durch sein Wort? Und wir erleben das bei Kleinkindern. Kleinkinder würden immer gerne auf den Tisch sehen, geht nicht aufgrund der Größe. Was machen sie? Die Eltern hieven sie auf den Stuhl, damit sie auf den Tisch sehen können. Und so ist es durch das Gotteswort. Gott hieft uns auf die Möglichkeit, weiter zu sehen, als ich gerade sehen kann. Weite. Ach Herr, hilf doch, ach Herr, gib doch Gelingen. Das kennen wir gut aus dem, wie Jesus in Matthäus 21 einzieht, das ist nämlich Hosianna. Ach Herr, erlöse. Viele sagen, es war wahrscheinlich politisch gemeint, er soll uns erlösen vor den Römern. Ich weiß nicht, ich bin da nicht immer so hart mit dem Volk, weil das ganze Volk war in dieser Kreuzigung nicht beteiligt. Und es war eine Hauruck-Aktion in der Nacht. Da waren nicht alle wach aus Galiläa, schon gar nicht die Pilger. Aber dieses, ach Herr, hilf doch, ach Herr, gib Gelingen, Hosianna. Und das ist so dieser Ausruf. Und gesegnet sei, der kommt im Namen des Herrn, vom Haus des Herrn aus haben wir euch gesegnet. Wo er Gott kommt, wo er reinkommt. Und ich möchte heute Morgen doch nochmal die Frage stellen, ist es dein Herr und dein Gott? Oder sind es die Sorgen, die Probleme, die Welt? Ist er dein Herr und dein Gott in der tiefen Zuversicht, dass das, was das Wort Gottes sagt, stimmt? Weil dann kommt nämlich auch das, ne? Ich preise den Herrn, Vers 28, du bist mein Gott, ich will dich preisen, mein Gott, ich will dich erheben. Preis den Herrn, denn er ist gut, ja, seine Gnade währt ewig. Jetzt kommt dieses Trotzdem, was ich vorher gemeint habe, ja, du bist mein Gott, also es ist eine Beziehung da, du bist mein Herr, mein Gott, mein Erlöser. Und das, was versprochen ist, wer das im Glauben annimmt, ist gerettet, hat die Ewigkeit und ist, Epheser 1, 13, haben wir gerade in der Gemeindebibelschule, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Christus lebt in dir, ist da und geht nicht mehr. Und neues Leben ist möglich. Und dann sagt er das, ja, preis den Herrn, ne? Du bist mein Gott, ich habe eine Beziehung. Und da geht es um Glauben oder Vertrauen. Jesus ging ans Kreuz, weil er dich liebt. Jetzt ist die Frage, wie stehst du zu Jesus? Und das kann ich alle übrigens fragen. Das kann ich nicht nur die fragen, die vielleicht eher oder gerade unsicher sind, sondern auch die, die schon lange mit Jesus gehen. Wie stehst du jetzt gerade mit Jesus in deiner jetzigen Lebenssituation, in all den Herausforderungen, wo du hast? Wo oder wie stehst du zu Jesus? Ist es, du bist mein Gott, dieses Trotzdem des Glaubens? Ist es das, dass Jesus wusste, du bist mein Gott? Und auch wenn ich Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil die ganze Sünde der Menschheitsgeschichte auf ihn fiel. Das sind ja Dimensionen, das verstehe ich ja gar nicht. Ich lese die Bibel jetzt schon so oft und kenne die Geschichten und setze mich theologisch auseinander, aber ich würde mich an oder würde mir anmaßen zu sagen, ich habe es verstanden, jetzt verstehe ich es, wie es für Jesus war. Nein. Und dann kommt diese Dunkelheit, wo Gott selber dann noch ein Tuch drüber zieht, damit man das nicht mit anschauen muss. Aber dann preist den Herrn, denn er ist gut, ja, seine Gnade währt ewig. Jetzt sind wir wieder, preist den Herrn, loben, bekennen. Jesus hat es in diesem Lied getan, aber Jesus hat es auch mit seinem Leben getan, mit seinem Gehorsam. Und es ist das Schöne, wo Jesus sagt, ich will das mit dir auch. Ich will auch, dass du dieses Preisen machst, Loben und Preisen, Lobpreis, aber auch mit deinem Leben. Aber jetzt kommt das Schöne, ich will es mit dir gemeinsam machen. Wir gehen gemeinsam durch dieses Leben, Christus in uns. Wir werden gemeinsam lernen, Liebe, Geduld. Jesus muss es nicht lernen, ich muss es lernen und ich werde es dir zeigen. Und ich gebe dir ein Übungsfeld dafür, ich gebe dir die Gemeinde. Hier kannst du Liebe und Geduld lernen, weil wir sind doch schon recht unterschiedlich. Und das ist es, ne? Und dann, ja, seine Gnade währt ewig. Jetzt sind wir wieder bei Chassed. Seine Liebe währt ewig. Egal was kommt, egal wie herausfordernd diese Nacht für Jesus ist und das Kreuz und der Tod und die Verlorenheit und die Getrenntheit. Ne? Er sagt immer, ich und der Vater sind eins und plötzlich sind sie es nicht mehr in diesem Moment, wo die Sünde auf ihn fällt, weil er dieses ultimative Opferlamm ist. Aber seine Liebe hört nicht auf. Und das ist das Fazit von diesem Karfreitag, diese Liebe Gottes, die nicht aufhört. Und das ist diese Weite, von der Vers 5 spricht. Vielleicht ist es gerade enge bei dir. Vielleicht ist gerade alles sehr eng. Nicht nur die Jeans, sondern das ganze Umfeld. Aber vielleicht ist es diese Weite, die Gott schafft, wo er sagt, meine Liebe hört nicht auf, egal was kommt. Und Jesus hatte das Ziel vor Augen. Er wusste auch ganz genau, was kommt. Und die Frage an uns ist, was haben wir eigentlich vor Augen? Welches Ziel haben wir vor Augen? Auf was schauen wir? Und tun wir das im vollen Vertrauen auf ihn? Und ich habe es euch gesagt, wir haben mit Matthäus 26 angefangen. Wir werden jetzt auch ins Abendmahl übergehen. Und dann möchte ich euch Matthäus 26, Vers 26 lesen. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt es, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus. Denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, dem Reich meines Vaters. Und als sie ein Loblied, Psalm 118, gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg in diese Finsternis. Das Abendmahl ist dazu da, uns symbolisch daran zu erinnern, wie tief diese Liebe Jesu geht. Und wir brauchen diese Erinnerung, weil wir das ganz schnell vergessen im Alltag. Dann, wenn wir da anfangen zu funktionieren, dass die Kinder ihr Essen haben, unsere Arbeit getan, ist der Chef einigermaßen zufrieden. Und da erinnert uns Jesus durch das Abendmahl daran, meine Gnade, Chesed, meine Liebe hört nicht auf. Und daran darfst du dich im Abendmahl erinnern, weil ich habe für dich alles gegeben. Und es geht jetzt nicht darum, was du alles geben kannst für Jesus, sondern ich habe für dich alles gegeben. Und in dieser Wahrheit darfst du leben bis in die Ewigkeit und drüber hinaus, weil ich es möglich gemacht habe. Ich möchte für das Brot und für Gott und für sein Werk danken. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du liebst. Ich danke dir, dass du treu und barmherzig bist und dass deine Gnade, deine Liebe nicht aufhört, egal was kommt. Und wir dürfen uns daran erinnern, wie tief diese Liebe ist im Abendmahl. Es ist symbolisch dafür, was du für uns getan hast. Dass du auch mit uns die Ewigkeit verbringen wirst. Du wirst das Gewächs nicht mehr trinken, den Traubensaft, bis du mit uns wieder Gemeinschaft hast, Herr, in der Ewigkeit. Danke für das, dass du alles für uns gegeben hast. Danke, dass du uns liebst, dass du treu und barmherzig bist und dass du der Herr und Gott bist. Und ich bete dafür, dass wir das wirklich auch sagen. Du bist mein Gott, mein Herr. Amen.